Und dann kam der Druck, ein gleichmäßiger Druck um den ganzen Körper. Der Brustkorb hat es mal eingedrückt, also, und die Arme, alles sind einbetoniert gewesen.
Der Markus hat angerufen, ob ich mitgehe. Er wollte eigentlich allein gehen. Dann hat er aber angerufen, ob ich mitgehe. Und in dem Fall war es Gott sei Dank gut, dass ich mitgegangen bin.
Ich war sehr, sehr überrascht, dass es am Anfang so still und leise war. Dann so hilflos war, machtlos, dass ich mich so nicht um irgendetwas, dass ich mich nicht gerührt habe, dass ich mich nicht gekämpft habe oder irgendwas getan habe.
Ich wusste, ich muss die Sonde annehmen, aber ich habe nicht sondiert. Aber ich habe die Schaufel aus und bin ich zuerst total durcheinander gewesen, weil ich den Stiel in die Innen gebracht habe, weil ihn verkehrt mit dem Druckknopf. Dann ist es doch gegangen und dann habe ich geschaufelt und geschaufelt.
Und weißt du noch, was deine letzten Gedanken waren?
Meine letzten Gedanken? Ich werde ausgegraben.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Willkommen zu einer neuen Episode des Alpenverein Basecamp. Mein Name ist Flo Rudig und ich habe mich heute auf den Weg nach Elbingalp gemacht. Elbingalp im Tiroler Lechtal, ungefähr 2 Autostunden von Innsbruck entfernt. Wenn, so wie jetzt Anfang März, das Hantenjoch noch nicht frei ist. Mir gegenüber, da am Küchentisch, sitzen Magdalena Schiefer und Markus Friedl. Dass ihr beide da sitzt, ist keine Selbstverständlichkeit, Markus. Du bist von einer Lawine verschüttet worden und Magdalena, du hast ihn ausgegraben. Und das Ganze, nachdem die Magdalena erst 9 Tage zuvor das allererste Mal in ihrem Leben einen Lawinenkurs besucht hat. Aber der Reihe nach. Markus, vorweg, wie geht's da momentan?
Mir geht's zurzeit eigentlich relativ gut. Den Umständen entsprechend sehr gut, würde ich sagen. Aber die Verletzungen halten mich schon noch haben mich noch im Griff sozusagen.
Verletzungen heißt, damit wir das einmal lokalisieren?
Also ich habe mir den Oberschenkel in der Mitte gebrochen und das Kiefer unterhalb vom Gelenk, Jochbein und die Kieferhöhlen sind eingedrückt, aber die muss man nicht operieren. Im Kiefer habe ich eine Platte bekommen mit 4 Schrauben und im Oberschenkel ist ein Nagel drinnen mit 3 Schrauben fixiert über die gesamte Länge.
Und bei der Bergung selber hat man die mit 28 Grad vorgefunden, Körperkerntemperatur?
So wie man es mir sagt, ja. Man hat mir gesagt, ich bin nur mehr 28 Grad und bin 50 bis 60 Zentimeter unter der Schneeoberfläche gewesen.
Bevor wir zum Unfallhergang kommen, ganz kurz einmal eine Beschreibung, sodass man sich vorstellen kann. Markus Friedl, Alter, sportlicher Zustand, Vorerfahrung mit dem Thema Touren. Wo würdest du dich selber einordnen oder wo ordnest du dich ein?
Sportlich ja, Ausdauersportler, sagen wir mal. Und vom Tourengehen her bin ich eigentlich relativ sehr, sehr viele Touren gegangen. Ich habe Winter gehabt, wo ich 150.000 Höhenmeter gemacht habe und 130 bis 140 Skitouren. Viele Pistenkilometer dort einmal wegen dem Arbeiten, aber in der letzten Zeit bin ich eigentlich sehr viel unterwegs gewesen, weil ich ja auch in der Altersteilzeit bin und habe eigentlich bis zu diesem Tag 43 Skitouren schon gemacht gehabt. Es war ein schöner Winter bis jetzt oder bis Ende Jänner. Es war wirklich ein schöner Winter, aber ein Schritt war es zu viel.
Und der Unfall war wann genau im Jänner?
Der war am 27. Jänner.
Magdalena, du bist mit Markus viele Winter gemeinsam am Berg unterwegs. Ihr habt euch aber hauptsächlich über den Ausdauersport Laufen kennengelernt. Einmal vielen Dank, dass auch du mit dabei bist. Vielleicht ganz kurz zur Einordnung, auch bei dir, das Umfeld, auch was das Tourengehen betrifft und wie du deinen Fitnesszustand auch ungefähr einordnen würdest, weil ihr habt es ja sehr ernsthaft auch betrieben.
Ja, wir sind schon relativ fit. Wir haben uns kennengelernt durch einen Marathonsport oder durch einen Laufsport, haben viele Marathons gemacht und später dann viele, viele Bergläufe, auch ganz lange Einheiten, wie zum Beispiel den Transalp Alpinrand, wo man eine ganze Woche rennt über die Alpen. Und auch natürlich viele Skitouren miteinander. Wir haben auch die Sella Ronda, auf die Sella Ronda trainiert und andere Skitouren halt im Gelände viel unterwegs gewesen.
Und an dem Tag war das für die Skitour Nummer?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Für mich war es heuer jetzt nicht so viel wie andere Jahre, aber wir haben schon doch einige gemacht. Aber die Anzahl weiß ich jetzt nicht.
Und seid ihr meistens gemeinsam unterwegs, wenn ihr Skitour geht?
Wir sei, wenn gemeinsam unterwegs, ja.
Mhm. An dem Tag, das war ein Tag wie jeder andere?
Ja, der Markus hat angerufen, ob ich mitgehe. Er wollte eigentlich allein gehen. Dann hat er aber angerufen, ob ich mitgehe. Und in dem Fall war es Gott sei Dank gut, dass ich mitgegangen bin. Weil wer weiß, was sonst passiert wäre.
Ihr wart zu zweit unterwegs. Und nur bevor wir dann wirklich zum Unfall kommen, 9 Tage davor hast du zum ersten Mal in deinem Leben einen Lawinenkurs besucht.
Ja, ich habe davor einmal in Stanzach unten einen Lawinenkurs, aber das war ein kleiner gemacht. Aber den ersten großen mit dem Michael Larcher und dem danke ich sehr viel, weil ich habe mich total bestärkt gefühlt durch den Kurs. Das war so interessant und er hat uns das richtig eingebläut. Ich habe den Ablauf genau gewusst, auf was ich alles achten muss. Und das war natürlich für mich sehr hilfreich, weil du stehst allein da oben und ja.
Warst du schon jemals beim Lawinenabgang dabei?
Nein, noch überhaupt nie. Wir sind überhaupt nie in so einer Situation gekannt. Also das war jetzt da einfach ganz ein blöder Zufall, weil es war Lawinenwarnstufe 2. Da rechnet man nicht damit.
Das Interessante dazu ist, kurz vor Weihnachten habe ich dann Magdalena gesagt, sie soll sich auf jeden Fall heuer für diesen Lawinenkurs beim Larcher anmelden, weil den der Alpenverein Lechtal ausgeschrieben hat. Das habe ich eigentlich die ganzen Jahre zuvor eigentlich nie gesagt. Sie hat ab und zu mal Pieps gesucht im Haus oder vor dem Haus. Aber das war eigentlich das Ganze. Und heuer habe ich zu ihr wirklich gesagt, ernsthaft gesagt, da melde ich dich heuer an.
Hast du jemals einen Lawinenkurs gemacht?
Da muss ich dazu sagen, ich bin Berg- und Skiführer, staatlich geprüfter Berg- und Skiführer. Und man hat immer wieder Übungen gehabt. Man hat da müssen immer Fortbildungen machen und dann hat man das immer laufend wiederholt. Und man hat ja sich selber, oder ich habe mich selber sehr viel mit dem beschäftigt. Weil Lawinen beschäftigen mich eigentlich seit dem 3. Lebensjahr. Und weil ich komme aus dem Seitental vom Lechtal, aus Boden. Und da war eigentlich die Lawinengefahr im Winter, war es um und auf. Ich kann bloß eine kleine Episode erzählen. Und zwar, wir haben dann dazu mal noch am Pfafflau oben gewohnt. Und in der ersten Volksschulklasse, da ich immer im Herbst, waren wir da oben. Und dann hat es über Nacht sehr viel geschneit. Und ich als Erstklässler haben müssen unbedingt in die Schule. Meine Geschwister wollten nicht mitgehen. Und dann bin ich abgehauen nach Boden runter. Das ist ungefähr 300 Höhenmeter tiefer. Aber ich bin nicht weit gekommen. Erste Stufe raus, die Felder waren vorbei und dann geht es in einen Bach, in ein Tal, wo seitlich der Schnee abgerutscht ist und da bin ich dann stecken geblieben. Als Erstklässler, ja. Und dann ich bin nicht mehr rausgekommen, dann ist der Papa nachgekommen und hat mich da rausgeholt.
Aber Boden, das muss man vielleicht beschreiben, da leben. Leben 30 Leute im Boden?
Ja, zu der Zeit haben noch wesentlich mehr gelebt. Also da waren es 50 bis 60. Jetzt sind es nur mehr 30 oder noch weniger. Nur bis Boden, also von Elmen nach Boden, waren dazu mal 32 Lawinenstriche. Und wir waren in der Schulzeit sehr, sehr häufig auch eingeschneit. Die Lehrerin zu der Zeit war nicht so erfreut, aber wir waren erfreut, wenn sie zum Beispiel am Wochenende nicht mehr reingekommen ist. Dann haben wir halt 2 Wochen keine Schule gehabt. Aber wir waren immer mit dem Begriff Lawinen immer in Verbindung. Seit Anfang, ja.
Aber es war auch dein erster Lawinenabgang, wo du dabei warst?
Wo ich dabei war. Wir haben auch schon welche ausgegrabt. Das ist schon sehr lange her, aber ich habe schon Lawinen losgetreten, keine Frage, und Fernauslösungen, solche. Und umso mehr solche Erfahrungen man macht über das Leben oder über die Zeit, umso vorsichtig wird man. Das ist wirklich so. Also mehr Erfahrung und umso vorsichtiger bin ich eigentlich geworden immer. Also viele Sachen habe ich nicht mehr gemacht, was ich früher schon gemacht habe.
Wie hat sich das an dem Tag zugetragen?
Ich wollte schon einen Tag davor darauf gehen, und zwar am Sonntag. Und der Sonntag, da hat es geschneit leicht. Aber es hätte mich jetzt nicht abgehalten, weil der Hochnebel, also das Hochnebel war nicht, sondern nur diffuses Licht mit einem leichten Schneefall. In der Nacht hat es etwas geschneit. Und dann bin ich eigentlich schon gewesen beim Anziehen an dem Sonntag. Aber ich habe die Woche davor sehr viele Skitouren gemacht. Dann haben wir gedacht, nein, muss das jetzt sein? Ich bin eigentlich relativ müde. Also dann warte ich bis morgen und dann gehen wir morgen. Oder schaue, was ich morgen mache. Und dann am nächsten Tag, am Montag, war es dann eben schön Wetter. Und da sind wir da reingegangen. Das hat müssen sein, so ungefähr. Es hat müssen sein. Es war nie die Frage, dass wir nicht darauf gehen, wie sonst oft, wenn man sieht, dass der Wind relativ stark ist oder von welcher Seite er reinbläst. Es hat alles so gezeigt, dass das muss einfach gehen oder das geht. Ich habe dann nie gezweifelt. Der Einstieg in die Rinne war auch nicht so einfach. Man geht da relativ eine steile Seite, muss sie queren, muss die schmale Rinne auch queren. Dann kommt man wieder auf ein weiteres Gelände, wo man schön mit Spitzkehren noch weitersteigen kann. Die ganzen Verhältnisse, also der wenige Neuschnee, was draufgelegen ist, hat mir eigentlich überhaupt nicht gestört. Und wir sind so, dann sind wir in den Bereich gekommen, wo die Rinne sehr eng wird und wo sie noch ein bisschen aufgestellter war. Und unten drin war es relativ hart. Da sind wir immer weggerutscht, dann haben wir uns die Skier ausgezogen, weil wir dann mit Fußstapfen im harten Schnee eigentlich, im alten harten Schnee, der drunter war, eigentlich besser weiterkommen. Bis zu einer Geländekante, wo von unten aus sichtbar ist. Und ab der Geländekante legt sich das Gelände wieder zurück, leicht. Und über der Geländekante, nur ungefähr 10 oder 15 Meter, mehr war das nicht, sind wir dann wirklich in der tiefsten Rinne, im tiefen Einschnitt waren wir, weil wir davor noch gequert haben. Und dann war meine Überlegung, wenn ich jetzt in der Abfahrt da runterfahren muss, dann kann ich gleich schon die Ski anziehen und aufgehen, weil man von unten her, war der Schnee nie brüchig. Also sozusagen, dass es ein Schneebrett oder irgendwas ergeben hätte. Und dann habe ich die Ski angelegt. Magdalena war hinter mir, hat in der Ecke noch gewartet, 3-4 Schritte. Ich wollte aber dann schon wieder eine Spitzkehre zurückmachen, wieder zurück. Und in dem Moment ist der Hang gebrochen. Ich sehe noch, wo rundherum, also meine Ski waren parallel in der Fahrtrichtung, in meiner Gehrichtung. Mein Oberkörper hat sich zurückgedreht zur Magdalena und beim Zurückdrehen sehe ich, wie der Hang bricht. Das, wie weit da oben oberhalb von mir gebrochen ist, das kann ich nicht genau einschätzen mehr. Aber das waren nur vielleicht 10 Meter oder sowas. Aber ich war wirklich im Schneebrett drinnen, weil er rundherum auch schon gebrochen ist. Die 10, nicht einmal 10 Zentimeter in dem Bereich, wo ich gestanden bin. Also es war nicht einmal schuhtief. Und dann ging es aber, es war alles ruhig. Und ganz langsam, ich habe geglaubt, ich kann mich noch mit den Händen irgendwie nach festkrallen. Dann ging es Richtung Geländekante und dann rumpeldi-bumpel, habe ich dann immer gesagt. Es ist dann irgendwie wie ein Absturz halt ist. Und durch die Ski, die wo am Anfang nicht weggegangen sind, und die Skistöcke, einen Skistock habe ich dann noch weggeschüttelt von der Schlaufe. Und weil normalerweise, wenn ich eine Gefahr gesehen hätte, wäre ich zum Beispiel nicht in der Schlaufe gewesen und hätte auch die Skifixierung auch etwas aufgetan, was man auch öfters macht. Und dann kopfüber, ich weiß nicht, kopfüber, kopfunter, ist es nach unten gegangen. Es hat immer gerumpelt. Ein Ski, der hat mich immer gestört, weil ich immer wieder den gesehen habe. Ob ich von unten nach oben oder von oben nach unten, der war immer da. Der ging einfach nicht weg. Dann ist es für mich etwas ruhiger geworden. Ich habe gedacht, jetzt wird's. Ich habe eigentlich auch gewusst, wie weit es runtergehen muss, weil wir sind ja den ganzen Hang raufgestiegen. Und durch das, dass wir raufgegangen sind, weiß man, wie weit man oben ist. Das habe ich schon noch gecheckt, dass es jetzt sehr, sehr weit nach unten geht. Und ja, und dann ist es etwas ruhiger geworden um mich herum. Immer ruhiger, ruhiger. Aber ich habe immer noch gemerkt, dass sich alles bewegt. Vom Sehen her kann ich nichts mehr sagen, aber was ich gesehen habe. Und dann ist es ganz langsam, langsam, immer langsamer geworden und dann Stillstand. Den Stillstand habe ich eigentlich sehr, sehr gut mitgekriegt. Und dann kam der Druck, ein gleichmäßiger Druck um den ganzen Körper. Also der Brustkorb hat es mir eingedrückt, also und die Arme, alles sind einbetoniert gewesen. Und jetzt habe ich gewusst, jetzt brauche ich jemanden, der mich ausschaufelt. Ich habe keine Atemnot, nichts empfunden. Für mich war es eigentlich total ruhig. Ich habe bloß geglaubt oder gehofft oder ich war mir ziemlich sicher, ich werde ausgeschaufelt. Und dann bin ich irgendwann in Sams aufgewacht.
Und wann hast du gecheckt, dass der Schnee auch über deinem Kopf ist?
Kann ich nicht sagen. Es ist immer dunkler und dunkler geworden. Aber wann ich jetzt wirklich, oder ob die Augen voller Schnee waren, dass ich nichts gesehen habe, oder ob ich jetzt unterm Schnee schon war, ich kann das nicht beurteilen in der Phase. Kann man das bloß im Nachhinein kann man erklären, ich habe einen Schlag auf den Kopf bekommen, weil es mir eben das Kiefer gebrochen hat, dass ich da schon etwas benommen war und darum ist es für mich ruhiger geworden. Aber ich kann es nicht auseinanderhalten, warum das so war.
Bevor die Magdalena sagt, wie das aus ihrer Sicht abgegangen ist, inwieweit hat man da auch Angst, dass ständig ein Felsen antrifft? Also wenn das so dahin geht, denkt man noch an sowas, dass das jetzt vielleicht noch eine größere Gefahr ist oder kommt man zu solchen Gedanken gar nicht?
Der Ski hat mich echt immer wieder gelehrt, dann hat es ihn wieder verdreht und man hat schon gedacht, also ich beim Aufstieg habe ich ja gewusst, was drunter ist, oder? Felsen habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen, aber die harten Knollen oder die alten Stellen, wo wirklich hart waren vom alten Schnee. Aber dass ich jetzt, nicht unbedingt, dass ich jetzt um den verletzt geworden bin oder sowas, habe ich nicht mehr gedacht. Da ist mir eigentlich kein Bewusstsein. Es ist eigentlich, im Nachhinein muss ich sagen, ich war sehr, sehr überrascht, dass es am Anfang so still und leise war und dann so hilflos war, machtlos, dass ich mich so nicht um irgendetwas, dass ich mich nicht gerührt habe, dass ich mich nicht gekämpft habe oder irgendwas getan habe. Was ich getan habe, weiß ich nicht, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich habe darunter überhaupt nichts tun können.
Hast du Lawinen-Airbag, hättest du dabei gehabt?
Nein, der war zu Hause.
Weil er Zweier, weil?
Nein, an dem Tag, weil ich eigentlich Steigeisen mitgenommen habe und den im Lawinen-Airbag kann ich so gut Platz habe. Und ich eigentlich erst seit letzten Herbst einen Airbag habe. Ich bin seit ich Touren gehe, seit den 40 Jahren, habe ich keinen Airbag, hatte ich keinen Airbag. Pieps und Lawinenausrüstung sehr wohl.
Wenn du jetzt drüber nachdenkst, hätte das in irgendeiner Phase dieses Abganggeschehens für dich eine Überlegung gespielt? Eine Chance gehabt?
Kann ich nicht beurteilen. Ich habe da jetzt oft drüber nachgedacht, weil jeder sagt mir, mit dem Airbag wärst du geschützter gewesen und. Kann sein, will ich. Wird wahrscheinlich auch sein. Aber ob ich ihn gezogen hätte in der Situation, das weiß ich nicht.
Wie war das aus deiner Sicht, Magdalena? Du bist ja, wie viele Meter warst du entfernt?
Ich war nicht weit weg von Markus. Er hat die Ski angelegt und ist weggegangen, 2-3 Schritte. Und ich habe meine Ski zugetan, also angelegt und die Bindung zugetan. Und stehe auf und dann sehe ich den Markus vorbeischwimmen im Schnee. Dann denke ich mir auch weh. Jetzt muss ich schauen, dass ich zurückkomme, dass es mit Lawine nicht mitnimmt. Und in dem Moment ist es aber schon passiert. Hat es mir schon den Ski gefressen im Schnee und dann ist es schon losgegangen. Dann polterst du ein in einem Tempo und da denkst du, na bloß, ich darf nicht stehen und hoffentlich reißt mir der Ski den Fuß an. Und solche Gedanken habe ich halber gehabt. Und irgendwann einmal, das hat aber ziemlich lange gedauert, bin ich nachher halber langsamer geworden, dann bin ich liegen geblieben. Und ja, nachher musste ich mal zuerst sammeln. Nachher liegst du da. Da habe ich schon ein paar die Ski vom Fuß weg gehabt. Und nachher bin ich halt aufgestanden und dachte, ja so, jetzt muss ich schauen, dass ich Not drauf habe. Ich sehe nichts mehr. Das war alles weiß, kein Markus. Keine Ahnung, wo der Markus ist. Ich war da schon ein bisschen verzweifelt momentan. Aber dann habe ich mir gedacht, so, jetzt muss ich Notruf ansetzen, dann habe ich 112 gewählt. Zweimal 112, bin ich nicht weggekannt. Hat nicht funktioniert. Dann habe ich gedacht, Mutter, Michael hat doch gesagt, in Tirol ist 140, ist mir eingefallen. Dann habe ich 140 gewählt, bin aber immer wieder um und umgegangen, weil ich einfach gemeint habe, ich habe keinen Empfang. Und 140 bin ich ausgekannt und dann hat mich der wirklich auch beruhigt, da vom Notruf. Dann habe ich halt gesagt, wo das ist. Und in dem Moment habe ich aber auch schon den Pieps umgeschaltet gehabt, also ich habe das Handy in der Hand gehabt und den Pieps. Und habe schon angefangen, da habe ich gedacht, ich muss jetzt irgendwo ein Signal kriegen. Hat aber nicht funktioniert. Und dann hat mir der vom Notdienst, oder halt, wie sagt man da? Vom Notruf, der hat mich ein bisschen verunsichert, weil der gesagt hat zu mir, ich muss von unten nach oben suchen. Jetzt bin ich ja viel weiter da oben gewesen und von unten nach oben suchen. Dann habe ich gedacht, das funktioniert jetzt nicht. Und
Das ist wahrscheinlich, weil du ihm gesagt hast, du bist auch abgestürzt, oder?
Ja.
Jetzt könnte Gefahr sein, weil es gibt Lawinenunfälle, wo er oben geblieben ist und der, was suchen sollte, der war unten, oder? Und der andere ist oben liegen geblieben und wahrscheinlich aus dem Grund. Aber für unseren Fall war es halt kontraproduktiv.
Dann hat mich das eben verwirrt und irgendwann habe ich mir gedacht, nein, das funktioniert so nicht. Und nachher habe ich gedacht, ich muss jetzt weiter rein. Und wo ich weiter reingehe, bin ich eh noch die Rinne wieder gerutscht, weil das so glatt gewesen ist. Und irgendwann einmal kriege ich auf einmal ein Signal. Und nachher denkt man, jetzt muss ich mich geschleien, also muss schnell gehen. Und dann bin ich gegangen. Und irgendwann habe ich nachher 2,8 Meter. Und dann bin ich schon auf 1,6 Meter gekannt. Und auf einmal sagt es 0,9 an und nachher 0,5 Meter. Dann habe ich gedacht, so, und jetzt fange ich die Schaufel raus vom Rucksack und habe sofort angefangen zu schaufeln. Und das ist relativ schnell gegangen. Die Sonde habe ich gehabt, die habe ich vorher schon rausgenommen und habe sie schon halb reingestocht. Aber das hat mir jetzt nicht das gebracht. Ich weiß nicht, ich habe einfach keine Ahnung. Ich habe gewusst, ich muss die Sonde annehmen, aber ich habe nicht sondiert. Aber ich habe die Schaufel raus und bin ich zuerst total durcheinander gewesen, weil ich den Stiel in die Innen gebracht und weil ihn verkehrt mit dem Druckknopf. Auf jeden Fall hat es mich da irritiert. Dann ist es doch gegangen und dann habe ich geschaufelt und habe aber davor drunter schon Leute gesehen. Wir haben eine Gruppe überholt gehabt von Kaisersinnen, eine grosse Zehnergruppe. Und die haben auch geschaut, ich habe oft geschreit. Und die haben sich gedacht, ich suche einen Ski. Und haben mir erst nachher, wie sie mich schaufeln gesehen haben, nachher seid ihr erst dazu auch erkannt. Aber da habe ich ihn nachher schon, den Arm schon frei gehabt und die haben mir nachher noch geholfen, den Rest ausschaufeln praktisch. Und von dort weg, da habe ich, glaube ich, nachher komplett resigniert. Da war nachher auch schon der Notarzt da, das ist alles total schnell gegangen. Und da habe ich irgendwie, keine Ahnung, da fällt mir nachher etwas. Da bin ich glaube, ich habe da die Verantwortung angegeben, weil ich wusste, jetzt ist eine Hilfe da. Aber was ich schon gewusst habe, der Markus hat gestöhnt oder vielmehr, der hat echt Schmerzen gehabt und ist halb wieder auf. Der wollte immer aufstehen, aber er hat einen Blick gehabt, der war schrecklich. Also da habe ich gedacht, mein Gott, hat er doch zu wenig Sauerstoff gekriegt. Aber Gott sei Dank war es nicht so.
Weil ansprechbar warst du ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr.
Der Arztbericht sagt anders. Man kann ihn ansprechen, aber er hat keine dementsprechende Antwort gekriegt. Ich habe darauf reagiert, aber irgendwie.
Wie lange hat das gedauert, bis der Notarzt für dich da war?
Ja, das war im Nachhinein, ich habe zuerst gemeint, das hat bloß eine Viertelstunde gedauert, das hat schon länger gedauert, das hat sicher 25 Minuten gedauert. bis die da gewesen sind. Das ist ja eh schnell da gewesen. Aber ich bin ja da schon verzweifelt, weil der Hubschrauber hat mich gesehen. Er ist weiter reingeflogen Richtung Feuerspitze. Dann habe ich wieder den Notruf angerufen. Dann habe ich gesagt, der muss weiter rausfliegen. Das ist die falsche Richtung. Da bist du nachher, dann sage ich, das ist, glaube ich, Südwesten. Ich weiß gar nicht, was sie gesagt haben. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe, ja.
Aber da hast du den Markus schon freigelegt.
Nein. Das war davor noch. Das war noch davor. Wo ich ihn freigelegt haben, da sei ich dir nachher gleich mit der Hilfe von den Deutschen, von der Gruppe, seit zwei kennt. Und da war aber zugleich auch schon der Notarzt, der sie auch gerade über den Buckel her kennt. Das seit da gelandet, ja, wo er gelegen ist.
Der Notarzt hat gesagt, ja, ich habe den ersten Atemzug bei ihm gemacht.
Ja.
Das heißt, wie du die 05 gesehen hast auf deinem Lawinenpiepser, hast du instinktiv zu schaufeln begonnen.
Genau, da habe ich geschaufelt wie ein Wilde.
Und warst du ziemlich sicher, jetzt
da muss er sein, gehen? Ja, da muss er sein, weil ein halber Meter, das ist, man nicht, da kannst du nicht hinkommen, wie ein halber Meter. Und da habe ich geschaufelt und es war Gott sei Dank kein so ein komprimierter, so ein fester Schnee, der ist relativ gut zum Schaufeln gegangen. Und dann habe ich schon gleich einmal den Arm raus gehabt. Dann habe ich auch gewusst, welche Richtung. Der hat den Arm so drin liegen gehabt und dann denkt, der Kopf, der muss jetzt auf der Seite sein. Und er ist ziemlich quer zum Hang drin gelegen. Und dann war es das.
Und dann hast du nach dem Arm gleich mal den Kopf gefunden gehabt?
Da haben wir die anderen zwei geholfen, weiter rausschaufeln.
Ah, da waren die schon da?
Da waren die nachher da, ja.
Der Notarzt ist eingetroffen, der Hubschrauber, wie der Marco, schon komplett freigelegt
war? Nein. Da haben wir noch geschaufelt.
Ihr habt den Kopf gesucht?
Da haben wir den Kopf gesucht, ja.
Und dann ist der gekommen, hast du gesagt. Mhm. Ja, er hat gesagt, jetzt, er hat keine Atemhöhle gesehen. Aber ich habe auch keine Atemnot gespürt.
Aber du hast gleich Sauerstoff gekriegt?
Ich habe aber nichts im Mund gehabt.
Ja.
Du hast nie Sauerstoffnot gespürt?
Nein.
Du kannst dich an das nicht mehr erinnern, was man da spürt?
Ich habe eigentlich, kann ich mich nicht erinnern. Kann mich einfach nicht daran erinnern. Es war einfach still. Schluss.
Weißt du oder kannst du es dir erklären, Magdalena, warum du nicht verschüttet warst? Was hast du für die für eine Erklärung?
Ja, ich glaube, das Glück war, dass ich noch am Rand von der Rinne gestanden bin. Der Markus ist schon in die Mitte hineingegangen und ich war noch ganz am Rand. Und das war wahrscheinlich mein Glück, weil am Rand ist immer weniger Schnee, als wenn du in die Mitte hineinkommst. Und ja.
Nein, sie ist eigentlich am sicheren Platz gestanden. Wenn sie die Ski nicht anzieht, dann steht sie dort.
Na, passiert mir auch gar nichts.
Passiert gar nichts. Sie ist eigentlich, es sind zwei Schritte zu viel gewesen oder zu schnell. Ich wollte eigentlich sagen, wart noch oder wart mit anziehen. Aber das ist alles nicht mehr ausgegangen. Ja. Aber sie ist wirklich am Rand, eigentlich an einer sicheren Stelle gestanden. Ja.
Die Abrisskante, wie groß war die?
Kann ich nicht sagen. Nein, das war nicht mächtig. Das war wirklich eher am unteren Limit. Also maximal 10 cm die Höhe. Das ist einfach so. Und das muss wirklich von oben her, der Wind muss das reingeblasen haben. Und im Krankenhaus hat man ja viel Zeit zum Nachdenken. Und der große Unterschied war, unten rauf war eher noch gebunden, schon eher feuchter. Und über der Geländekante war wirklich locker der Schnee. Und das war mein Fehler. Und den hätte ich müssen sehen. Wenn ich den sehe, dann reagiere ich anders. Aber es war, ich kann es nur so erklären. Und da war eben die vier oder fünf Schritte rüber, war er dann mittendrin und da ist halt so weitergegangen. Und der Hang geht so runter. Wir hätten müssen so weitergehen. Der Hang geht so. Magdalena ist da gestanden im tiefsten Punkt und dann hat sie ihn so weggestreift. Und ich war halt mittendrin.
Und was euch beide auch in Erinnerung geblieben ist, ist es eigentlich sehr ruhig.
Ja, absolut.
Ein Schneebrett geht meistens. Höchstens man hört das Zischen. Wenn das Zischen ist, dann hast du eine Fernauslösung oder er wandert weiter oder man hat die Wummgeräusche, da hört man was. Aber wenn man im Schneebrett ist, das ist mir schon öfters aufgefallen, ganz in der Nähe, wenn du das Schneebrett loslösest, dann breitet sich das aus und das geht ganz, ganz ruhig am Anfang weg, bis die Schneeklotzen oder die Schneeschollen dann Lärm unter sich machen. Aber das war, Das Interessante ist ja weiter oben, oberhalb von dem Jahre zuvor, oberhalb vom See, vom Hintersee, also wir sind unterhalb gewesen, oberhalb vom Hintersee habe ich, das ist sicher 10 Jahre zurück, habe ich um 7 Uhr in der Früh mal ein Schneebrett im Nordhang ausgelöst, aber von der Westseite aus komme ich auf den Grat, ich gehe ja auf der Südseite rauf, auf der südwestlich rauf und dann komme ich auf die Scharte, gehe auf die Scharte, brich so weit in den leeren, in den Abbahnbereich ein und geht der ganze Nordhang, der war dann eine Höhe von 1 Meter, der ganze Hang ist dann runtergelaufen. Und das war auch ganz, ganz leise.
Und für dich, Magdalena, war Stress oder Panik in der Situation eigentlich nur dem vielleicht oder scheinbar fehlenden Handyempfang geschuldet? Oder wie hast du diese Momente?
Ja, das war schon, dass ich eben keinen Empfang habe und dass ich da keinen Notruf absetze. Das hat mich schon ein bisschen gestresst. Und nachher ist schon der Gedanke gewesen, ich finde den Markus nie. Wie finde ich den Markus? Also der Gedanke ist schon da gewesen. Ich war schon ein bisschen verzweifelt. Aber trotzdem habe ich die Kraft gehabt und ja, es ist gegangen. Unerklärlich aber, dass man da richtig reagiert. Aber dank nochmal, wie gesagt, dass ich den Kurs gemacht habe, ich habe mich einfach bestärkt gefühlt vom ganzen Ablauf her. Sonst darf man vielleicht nicht einmal wissen, wie man den Pieps umschaltet oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das ist einfach wichtig. Darum, die Leute sollen ganz viele solche Kurse machen. Unbedingt.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.
Da kommen wir nämlich nur dazu, weil das war euch wirklich ein Anliegen. Das habt ihr ja auch rückgemeldet und ihr habt es auch gesagt, darum reden wir auch sehr gerne darüber. Da kommen wir dann in Kürze noch dazu. Noch ganz kurz die Rettungskette quasi zu Ende erzählt, wie der Notarzt dann da war, du dann freigelegt worden bist, 28 Grad Körperkerntemperatur festgestellt worden sind. Was ist da dann noch passiert?
Sie haben den Markus versorgt und haben halt, keine Ahnung, was sie gespritzt haben und Sauerstoff hat er gekriegt. Und dann haben die den gleich mit dem Tau zur Kaiseralm rausgeflogen. Und ich bin nachher derweil mit meinem Rucksack zum Weg gegangen und da hat mich nachher der Polizeihubschrauber mitgenommen. Weil es hat mir so kein Bergretter und keine Lawinen und niemand an den Lawinenkegel gekommen. Das haben wir alles selber eigentlich gemacht gehabt. Die seid zwar alle im Einsatz gewesen, aber es hat niemand da vor Ort gebraucht, Gott sei Dank. Und dann haben wir die nach Stegau geflogen und somit, ja, habe ich gewusst, dass der Markus anscheinend in der Kaiseralm schon ansprechbar gewesen ist. Und dann bin ich schon ein bisschen beruhigter gewesen, weil man gedacht, nachher kann es nicht ganz so schlimm sein. Gott sei Dank.
Ja, man muss da echt sagen, die Bergrettung, es ist ein zweiter Hubschrauber dazugekommen, Robin 3, die den Lawinenhund von St. Anton haben die einen mit dem Bergretter. Und die örtliche, also Bergrettung Steg, die haben Holzgau und Elbigenalb alarmiert. Und die waren alle, also Holzgau und Elbigenalb ist Bereitschaft gewesen und Steg war im Einsatz.
Mit und Stanzach ist mit Hund da gewesen und vor heute Jahr.
Es sind eigentlich insgesamt waren dann 4 Lawinenhunde unterwegs, also im Anmarsch. Wobei der erste mit dem Rettungshubschrauber, mit dem Christophorus von der Basis von Landeck gekommen ist. Der zweite ist von St. Anton mit dem Robin 3, der in Ischgl stationiert ist, gekommen. Dann ist der Polizeihubschrauber aufgetaucht. Und die Bergretter waren voll dann auch im Einsatz von der Steger Bergrettung und hätten sofort Leute hinten nachgeschickt. Also die Kette, Wahnsinn eigentlich, was da in kürzester Zeit, also für mich wahrscheinlich zu kurz, zu lang, aber
funktioniert bei uns, Gott sei Dank, diese Rettungskette. Das muss man schon wirklich sagen. Das
am Montag,
kein anderer Land so.
Am Montagvormittag zum Beispiel, oder? Wo viele beim Arbeiten sind. Echt super.
Deine ersten Gedanken waren wann wieder da? Oder wann hast du wieder was wahrgenommen?
Ich habe irgendwann angefangen, wach zu werden, oder ich habe immer geglaubt, ich träume. Und irgendwann muss der Traum aufwachen, oder er muss irgendwann aufwachen. Und das war für mich eigentlich die schlimmere Zeit oder das Aufwachen in Sams. Ich habe zu der Zeit noch nicht gewusst, wo ich bin. Ich habe bloß Doppelbilder gesehen an der Decke, habe eine Uhr gesehen, konnte aber nicht ablesen, wie spät es war. Und bis mich dann jemand angesprochen hat, Markus, du bist in Sams, dann ist das eigentlich relativ schnell gekommen. Und dann hat der mir kurz erzählt, was eigentlich passiert ist, wo ich bin. Dann war mir für mich eigentlich klar, dann habe ich gleich gefragt, was mit der Magdalena ist, wie es der geht oder wo sie ist. Dann hat er gesagt, es ist alles in Ordnung. Es war natürlich für mich sehr positiv. Aber ich habe dann, wo er mir erzählt hat, welche Verletzungen ich habe, und dann ist es langsam so wieder wahr geworden, dass ich eigentlich verletzt bin, dass ich unter einer Lawine war. Und das war sicher erst im späteren Nachmittag in Sams, also wo ich das erste Mal auf die Uhr geschaut habe, oder wo ich das erste Mal die Uhr bewusst wahrgenommen habe, war es 16:30 am Nachmittag.
Und weißt du noch, was deine letzten Gedanken waren?
Meine letzten Gedanken, ich werde ausgegraben.
Also da hat's wirklich, das ist in die Zukunft gegangen. Das war nicht im Hier und Jetzt irgendwie dunkel.
Ich weiß nicht, ob das in die Zukunft, also war auf jeden Fall, ich war überzeugt, ich kann nichts mehr tun für mich. So. Und ich muss jetzt ausgegraben werden.
Wann, Magdalena, ist dir der Gedanke gekommen, ich gehe jetzt zum Lawinenkurs?
Ich habe das gelesen, die Ausschreibung, und dann habe ich mir schon Gedanken gemacht, aber durch das, dass der Markus zu mir gesagt hat, ich soll den machen, habe ich mich natürlich gleich angemeldet zu dem Kurs, und Gott sei Dank, kann es nur noch einmal sagen, Gott sei Dank. Ja.
Ja, ich habe im Dezember letzten Jahr, vor Weihnachten, habe ich der Magdalena eben gesagt, sie soll sich auf jeden Fall für den Kurs anmelden. Den Kurs machst bitte.
Wie ihr uns geschrieben habt, die Geschichte erzählt, dass du 9 Tage davor den Kurs gemacht hast und dass du auch willst, dass die den gemacht haben und alle, die dahinter stehen, Bescheid wissen, dass das auch aufgrund des Kurses möglich war, da richtig zu reagieren, hat dann, und ich mich dann mit euch verständigt habe, dass ich bei euch vorbeischauen darf, hat mich dann am Abend noch der Michael Lacher angerufen und gesagt, da will ich mitfahren. Und an der Stelle will ich ihn auch dazu nehmen, Michael. Wir haben gemeinsam schon über deine Lawinen-Updates geredet, aber dass du als jemand, der das seit vielen Jahren macht, die ganzen Schulungen, jetzt auch einmal mit einem Beispiel zu tun hast, wo man Feedback bekommt, wie das passiert ist, dass es gut ausgegangen ist, ist, glaube ich auch, in deiner jahrzehntelangen Erfahrung eher einzigartig, oder?
Ja, es ist ein wenig die Geschichte von den Ausbildern. Während der Bergrettungsmann, eine Bergrettungsfrau immer recht rasch ein Feedback hat über das, was sie macht, nämlich nach einem Rettungseinsatz sind meistens doch Menschen gerettet. So haben Ausbilder, Tourenführer im Alpenverein zum Beispiel, die Kurse veranstalten, nicht so unmittelbar das Erfolgserlebnis ihres Tuns. Und daher denke ich, sind solche Geschichten auch wichtig, um unsere Leute zu motivieren, die ja ein Jahr aus solche Kurse veranstalten, sie vielleicht anzuspornen, das Angebot zu erweitern und gleichzeitig aber auch die Community, die Schneesportler, Schneesportlerinnen, denen klar zu machen, wenn ich im freien Gelände unterwegs bin, dann gehört es dazu, dass ich lerne, mit dieser Notfallausrüstung umzugehen. Das muss ich lernen, einmal richtig lernen und dann einmal pro Winter wiederholen. Dass sowas zum Standard wird. Ähnlich wie jeder, der tauchen geht, mit einem Tauchkurs einsteigt in diesen Sport.
Weil bei euch sieht man ja, dass ihr durchaus Bewusstsein gehabt habt für die Gefahr. Ihr habt euch ja damit, wenn ich mal die Historie anhöre, mehrfach damit beschäftigt, auch aus nächster Nähe. Also das ist ja ein Thema, was man nicht links liegen lässt, sondern was man glaubt, dass man ständig mitnimmt. Aber so wirklich vorbereitet auf das, was dann kommt, ist man nicht.
Nein, das kann man jetzt sein. Man rechnet nicht damit, wie soll ich sagen, man hofft, dass einem das nie passiert. Und doch passiert.
In dem Kurs, der hat einen Tag gedauert, hast du für dich was mitgenommen? An Wissen oder an Gefühl?
Ja, nur eben, mich hat das einfach bestärkt, das mit dem Pieps, das Suchen. Einfach den Pieps zu bedienen. Dass man einfach weiß, dass man zuerst ein Signal braucht und dass man halt einfach bei den 10 Metern schaut, dass man reinkommt und dass man tiefer geht, dass man nachher landet und dass man nachher mit der Feinsuche, also zuerst mit der Grobsuche und dann mit der Feinsuche anfängt. Das war einfach, das hat sich einfach bei mir festgesetzt im Kopf. Gott sei Dank.
Michael, wie du jetzt die Geschichte gehört hast, wie würdest du aus Expertensicht das Ganze einordnen und beschreiben, was da passiert ist?
Aus Expertensicht hat mich zuerst ganz kurz nur gestört von der Schematik her, weil das Sondieren gefehlt hat. Das wäre noch sozusagen ganz konsequent. Nur gleichzeitig war das Agieren eigentlich klüger wie das Schema, weil wenn ich wirklich 0,5 habe, 0,5 am Display des LVS-Gerätes, dann bedeutet das, der Verschüttete kann maximal 0,5 Meter entfernt sein. Also maximal. Im günstigen Fall ist er sogar noch näher. Und dann gleich mit dem Schaufeln beginnen und das Sondieren auslassen, ist kein Fehler. Weil man erwarten kann, dass man nach 2, 3 Schaufelhieben beim Verschütteten ist.
Und vom Lawinenauslösen her, vom Unfallereignis?
So wie es sich jetzt darstellt, scheint es eine ganz kleine Triebschnelllinse gewesen zu sein, die sich da gebildet hat, die wahrscheinlich auch nicht vorhersehbar ist. Und es war dann das relativ extreme Gelände rundherum, das dazu geführt hat, dass aus so einem kleinen Minischneebrett dann doch eine lebensbedrohliche Lawine wird. Einerseits von der Sturzhöhe her, von der Absturzgeschwindigkeit her. Und dann doch letztlich immer wieder auch Minilawinen haben genug Schnee, um einen erwachsenen Menschen ganz zu verschütten. Und gleichzeitig auch faszinierend, wenn die Magdalena sagt, der Schnee war leicht zu schaufeln und doch war ein erwachsener Mann einen halben Meter verschüttet, hat keine Chance, durch die Körperspannung, Körperkraft sich zu befreien, obwohl der Schnee weich war. Also diese Geschichte, diese Beobachtung gibt es vielfach und ist auch faszinierend.
Wie viel Zeit, glaubst du, ist da geblieben zum Überleben?
Und da haben wir im letzten Winter eine eher deprimierende Nachricht erhalten. Neueste Studien zeigen, dass diese sogenannte Überlebensphase mit 10 Minuten begrenzt ist. Nicht so wie bisher die letzten Jahrzehnte fast, wo wir immer gesagt haben, die erste Viertelstunde, 15, 18 Minuten. Nein, es sind 10 Minuten, wo wir gute Chancen haben, Menschen noch lebend zu retten. Und genau dieses Fenster hat die Magdalena nützen können.
Du hast es zuerst angesprochen. Es hat geheißen, von unten suchen, abfahren von unten suchen. Du hast dich entschieden, von oben zu suchen. Hast du da je Zweifel gehabt in dieser Zeit? Weil die Entscheidung kann ich genau einmal treffen, um die 10 Minuten hinzukriegen.
Ja, ich habe jetzt überhaupt nicht an die Zeit gedacht, absolut nicht, sondern ich habe mir einfach gedacht, ich muss suchen. Ich muss suchen, so schnell wie möglich. Und dank dem Orthovox-Pieps, ich habe so einen Direct-Voice-Pieps, es war für mich einfach ganz einfach, den zu bedienen und der das mit der da hinführt. Hat einfach funktioniert, keine Ahnung.
Ja. Und für die war klar, dass ich nicht ober dir liegen kann, sondern dass sie unter dir.
Ja.
Das hat sie entschieden, weil sie einfach von der Situation her das so gesehen hat. Ich bin zuerst abgefahren, wo will er sein?
Eben, er hat der können nicht ober mir liegen, aber trotzdem hat es mich halt momentan verwirrt. Der hat ja das nicht schlecht gemeint beim Notruf. Ich muss von unten nach oben suchen. Der weiß nicht, wo ich bin. Aber generell, ja, muss man da halt einfach auch selber noch ein bisschen mit nachdenken. Hat funktioniert.
gerade kurz zu dem, zum Gelände unten, oder? Die Verschüttung, wegen der Verschüttung. Das war ein ganz schmaler Graben, wo ich dann gelegen bin, oder? Und der war, da hast du können beim Aufstieg nicht einmal durchgehen, weil er so eng war. Das war eine ausgewaschte Rinne vom als Moore sozusagen, oder? Und darum ist ein bisschen Schnee, was über die über 300 Höhenmeter zusammenkommt, gleich mächtig eigentlich, ja.
Mit dem Erlebnis jetzt und dem, was du bisher schon erlebt hast, siehst du jetzt Dinge anders? Siehst du, ich meine, es ist jetzt noch nicht so lang her, es ist jetzt ein Monat her. Welche Schlüsse zieht man da auch? Oder welche Gedanken speichert man da als so wesentlich ab?
Vielleicht, dass ich jetzt wirklich auch den Airbag immer mitnehme, weil vielleicht hätte er was genützt, kann man nicht sagen. Es ist eine Möglichkeit mehr, die man hat. Eine Möglichkeit. Aber wenn ich ihn da ziehe, habe ich zumindest einen Schutz herum, um mich herum. Muss man natürlich annehmen und jede Möglichkeit, was da hilft. Nur ob ich werde weiterhin Skitouren gehen, weil das mein Leben ist. Ich werde auch weiterhin solche Touren machen. Wie ich reagiere, wenn ich in einer solchen Situation bin, kann ich jetzt noch nicht sagen. Und das ist eigentlich der Schluss daraus für mich.
Für mich war es vielleicht das, wenn er jetzt ein Airbag gehabt hat, dann hätten ich vielleicht schneller gefunden, weil der Airbag wird hausen geblieben sei. Also unter den 50 cm, 60 cm Schnee, keine Ahnung, wird er vielleicht nicht verschwunden sei. Ich weiß es nicht.
Und du bist ja jetzt schon, weil der Weg zurück, gerade mit einem Oberschenkelschaftbruch, ist wirklich ein langer. Und den Erlebnissen, die man dann auch im gesamten Körper ja abgespeichert hat, du bist ja jetzt schon sicher, du wirst da wieder, also vielleicht nicht dort, aber du wirst wieder gehen im alpinen Gelände.
Ja, also wenn es irgendwie geht, sicher. Also da bin ich mir sicher, weil ich sehe nicht den Grund, warum ich nicht gehen soll. Es sind so viele schöne Momente im Gelände oder in den Bergen, ob das im Sommer ist oder im Winter. Ich sehe für mich keinen Grund, die Berge wegzuschmeißen oder sagen, das ist zu gefährlich. Es gibt so viele schöne Momente und es sind so wenige gefährliche Momente, die man eigentlich einschätzen kann, oder nicht immer einschätzen kann. Und das ist das Restrisiko.
Für dich hat sich was geändert?
Nein. Ich habe ja meine Ski nicht mehr gefunden, die waren ja unter dem Schnee und mir sei noch sage und schreibe zwei Tage später neue Ski kaufen gegangen. Weil man gedacht hat, nein, die muss man sich einfach stellen. Das kann man jetzt nicht einfach weglassen. Die Gefahr, es besteht eine bestimmte Gefahr, aber man kann sicher viel selber mitentscheiden, wie gefährlich es wirklich ist.
Spielt es in der Bewertung einer Gefahrensituation irgendwie hinein, dass man irgendein für sich abgespeichertes Muster anders denkt? Oder eher nicht?
Nein.
Das sieht man dann in der Situation, würde ich sagen. Ob ich jetzt die Situation früher wahrnehme, das, was ich jetzt als Erfahrung wieder mitbekommen habe. Und das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Also ich bin wirklich drauf und dran, mache Übungen, schaue, dass ich wieder auf die Beine komme, dass ich meinen Fuß belasten kann. Ich bin heute schon eine Viertelstunde auf dem Hometrainer gesessen und versuche einfach den Weg zurück. Im Krankenhaus war das so, da ist zuerst, waren die Ärzte da, dann ist eine Frau gekommen, vom Seelsorgeraum und hat mich auch betreut oder befragt, wie es mir geht. Es war ein nettes Gespräch, aber sie hat es mir eigentlich nicht ganz abgenommen, dass ich das so locker sehe, oder, für mich momentan. Und dann mit der Psychologin, die dann auch gekommen ist, und sie hat, es war ein nettes Gespräch, aber sie hat eingesehen, dass momentan mit mir nichts zu machen ist. So muss ich das sagen. Auch meine Kollegen fragen mich, wie es mir geht, oder? Aber für mich stellt sich das so dar, es war wirklich haarscharf wahrscheinlich. Wie scharf, weiß ich nicht. Und jetzt habe ich den Start bekommen. Ich bin wieder da Und jetzt geht es wieder aufwärts oder in die Richtung. Egal, was das Ziel ist. Das Ziel ist, wieder in die Berge zu kommen.
Und wenn du, was schwer ist, Dankbarkeit in Worte fassen müsstest, versuchen würdest, dass du wirklich in der Zeit gefunden und ausgegraben worden bist?
Sicher bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe es auch immer wieder gesagt und das sage ich auch jedem. Ich habe auch gleich nach dem, also nach der Operation habe ich das zusammengefasst, in meinem Handy zusammengeschrieben. Und das, da bin ich ewig in der Schuld von jemandem, der mich gerettet hat. Und Magdalena vor allem, weil wenn sie keinen Notruf absetzt, dass ein Hubschrauber kommt oder die ganze Bergrettung, da fühlt man sich wirklich ausgeliefert. Aber man ist sehr, sehr dankbar, weil es geht ja ums eigene Leben. Ganz einfach. Viel schlimmer wäre es, wenn es umgekehrt wäre für mich. Also muss ich sagen, wenn Magdalena schwer verletzt wäre und ich wäre ohne Verletzung rausgekommen.
Warum, Markus?
Wohl, das ist rein... Das.
Na, das ist... Also im Sport kennt man jetzt zum Beispiel, wenn man selber nicht am aktiven Geschehen teilnehmen kann als Spieler und als Trainer daneben steht oder als Zuseher und etwas beim anderen miterleben muss, tut man sich oft schwerer, wie selber das zu erleiden, dass man beispielsweise verliert oder sich verletzt. In der Sportpsychologie kennt man es, dass wenn ich selbst der bin, der das erleiden muss, es in der eigenen Vorstellung oft leichter ist, wie jemanden dabei zuzuschauen beziehungsweise es mitzuerleben. Aber danke, dass ihr auch gleich einen Monat danach gesagt habt, da reden wir drüber. Und Michael, was ich nämlich auch eine sehr besondere Geschichte finde, den Kurs, den die Magdalena da zum ersten Mal besucht hat, den hat dein Sohn geleitet, der mit der Sektion des Alpenvereins vom Lechtal, aber auch, glaube ich, seinen ersten Kurs so geleitet hat.
Ja, mein Sohn ist ja Polizist, und zwar Polizist da in Elbigenalbi im Lechtal. Und jetzt auch Funktionär im Polizeisportverein. Und er hat den Wunsch gehabt, ich muss was machen mit dem Verein, ich möchte eine Lawine-Notfallübung machen, ob ich ihm dabei unterstütze. Das haben wir schon im letzten Jahr, im Herbst, schon fixiert. Von mir ist dann noch der Tipp gekommen, lad doch auch den Alpenverein Lechtallein. Und so war es eine Gemeinschaftsveranstaltung vom Polizeisportverein Reute und vom Alpenverein Lechtal. Ja, der Tag war wirklich ein Traumtag, windstill, tolles Gelände zum Üben und ich glaube, wir haben schöne, richtig gut betreute Stationen aufgebaut und dann sehr dichten und erfolgreichen Kurstag abhalten können.
Nicht im spekulativen Bereich, sondern nur aus Expertensicht, wenn du dir eine Einschätzung zutraust, hätte in so einem Unfall geschehen der Airbag was geholfen?
Ich würde die Einschätzung der Magdalena teilen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil des Airbags, der hat eine grell orange Farbe, dass ein Teil des Airbags außen sichtbar wäre, dass die Wahrscheinlichkeit dafür sehr groß gewesen wäre. Im Idealfall, und auch dafür spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, unter Umständen sogar der Kopf, der Rumpf aus dem Schnee befreit gewesen wäre beim Stillstand der Lawine.
Wenn es jetzt darum geht, sich richtig weiterzubilden, dann ist genau für solche Situationen die Wiederholung schon auch der Schlüssel zum Erfolg. Also quasi es einmal erlebt zu haben in einer Übung ist das eine, aber es wirklich zu verinnerlichen geht nur über die Wiederholung?
Ja, beim praktischen Skitourengehen brauche ich diese Techniken nie. Und daher habe ich keinen Übungseffekt. Also auch wenn ich 100 Skitouren im Winter absolviere, ich habe null dazugelernt im Bereich Lawinenkunde oder im Bereich Notfalllawine. Das ist so, wie wenn ich ein Leben lang auf Gletschern unterwegs bin und Gletschertouren mache, lerne ich nie, wie ich jemanden aus einer Gletscherspalte berge. Das sind Techniken, die muss man lernen. Und nachdem ja im Sommer wieder einiges vergessen wird, einmal idealerweise im Winterbeginn wiederholen und üben.
Ich danke dir fürs Mitfahren. Ich danke euch fürs reden und wünsche vor allem dir, Markus, jetzt einen verdammt guten Weg zurück. Aber wenn du schon einmal am Meter gesessen bist mit dem Oberschenkelschaftbruch, dann schließe ich auf sehr ambitionierte Reha-Programme, die du da abspulst. Alles Gute dafür.
Danke, danke, ich versuch's.
Danke.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.